Okay, dann lass uns ein bisschen weitergehen. Ich möchte, dass wir jetzt in der Apostelgeschichte uns die erste Gemeinde anschauen. Ich glaube, dass es so ein biblisches Gesetz gibt, wo etwas zum ersten Mal auftaucht. Da lernen wir ganz grundsätzliche Dinge zu diesem speziellen Thema. Und die Geburt der Gemeinde ist Pfingsten. Ja, Jesus kam nicht, um in seinen 3 Jahren auf der Erde Gemeinde zu bauen, sondern kam, um sein Leben zu geben, um den Grundstock oder die Grundlage zu legen für die Gemeinde. Durch seinen Opfertod war Vergebung möglich und dann der Empfang des Heiligen Geistes. Und das geschah dann zu Pfingsten und da begann dann die Gemeinde. Und hier lernen wir einige wichtige Punkte in Bezug auf Gemeinde. Und es ist notwendig, ganz offensichtlich, dass wir noch einmal neu anhand des Wortes unser Bild schärfen und überprüfen und sagen, wie sieht Gott Gemeinde, was ist für Gott in Bezug auf Gemeinde wichtig? Und das, was ihm wichtig ist, das soll auch für uns wichtig sein. Ja, ich glaube, dass ein großes Problem oftmals darin besteht, dass wir Ideen über Gemeinde haben, die kommen irgendwoher, aber nicht von Gott, nicht aus der Bibel. Und nicht alles, was sich Gemeinde nennt, ist auch Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Und wie Gott sich Gemeinde vorstellt und wie Gemeinde gebaut wird, das finden wir in diesem Buch und sonst nirgendwo. Andere Bücher mögen ein paar Aspekte irgendwie noch erklären oder Beispiele bringen oder irgendwas, aber unser Maßstab ist das Wort Gottes. Dort ist beschrieben, wie diese Gemeinde aussieht. So, Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und dann in Apostelgeschichte Kapitel 2, dann sehen wir, wie es beginnt. Und das Erste, worauf ich hinweisen möchte, ist Vers 37, 2, 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Wer ist sie? Das sind die gläubigen Juden, die zu diesem Fest zusammengekommen waren, aus allen möglichen Gegenden. Und sie sind nach Jerusalem gekommen, um an diesem jüdischen hohen Festtag dabei zu sein. Und zu dieser Zeit wird der Heilige Geist ausgegossen und Petrus predigt. Was predigt Petrus? Über Jesus. Wer Jesus ist, der Mann Jesus von Nazareth, wer ist dieser Mann? Und was sagt Gott über ihn? Und er sagt hier in Vers 36, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn, den Mann Jesus von Nazareth, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht habt. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Für jeden Juden war die Erwartung des Messias sozusagen das Zentrum seines Glaubens. Der ganze jüdische Glaube geht darum, es wird ein Messias kommen und er wird das Reich wiederherstellen. Darauf warten sie heute noch und Petrus sagt, dieser Messias ist schon gekommen. Und ihr seid so weit weg, euer Herz ist von Gott so weit weg. Ihr denkt, ihr glaubt an Gott, ihr denkt, ihr dient Gott. Und dann kommt Gott, steht vor euch und erfüllt mit seinem Leben und mit seinem Dienst all das, wovon die Propheten prophezeit haben. Und trotzdem seht ihr es nicht. Und nicht nur ihr seht es nicht, sondern ihr macht aus diesem Gesandten, diesem Gesalbten, diesem Retter einen Verbrecher. Also mit anderen Worten, euer ganzer Glaube ist vollkommen wertlos. Ihr denkt, ihr dient Gott, aber ihr kennt ihn gar nicht. Und wenn ihr ihm gegenübersteht, seid ihr so blind und so fanatisch, dass ihr ihn sogar für einen Verbrecher haltet und denkt, ihr tut noch ein gutes Werk, wenn ihr ihn den Tode überliefert. Und das Wunder ist, dass der Heilige Geist diese Worte von Petrus benutzen konnte und es drang ihnen durchs Herz. Das heißt, Sie wurden losgeschnitten von ihren Illusionen über sich selber. Sie sahen ihren wahren Zustand. Wenn man 2 Stunden vor der Predigt von Petrus als Reporter da rumgegangen wäre und hätte sie gefragt über ihren Glauben, die hätten dir wunderbare Dinge erzählt, wie gläubig sie sind und dass sie den weiten Weg gemacht haben, von allen möglichen Gegenden, um die Mühe auf sich zu nehmen, bei diesem wichtigen Fest dabei zu sein. Und ihr Gott ist der Gott Abrahams. Sie hätten dir wunderschöne Geschichten erzählt, von wie gläubig sie sind. Und dann haben sie eine Berührung mit dem Schwert des Geistes. Und ihr ganzes schönes, selbstgemachtes Gebäude und ihre Vorstellung über sich selber zerfallen zu nichts. Und sie sind auf einmal nackt und sagen, ja, das war ja alles eine Täuschung, das war ja alles eine Illusion. Wir haben uns was vorgemacht. Und deswegen stellen sie diese brillante Frage. Was sollen wir tun? Die Gemeinde startet und die Gemeinde wird gebaut mit Menschen, die eine Berührung, nicht nur eine, sondern von da an immer wieder neu, Berührung gehabt haben mit dem Schwert des Geistes. Die erlauben, dass Täuschungen und Illusionen über sie selbst, von Gott selbst, aus lauter Liebe in Stücke geschlagen werden. Und sie mit der Realität in Berührung kommen. 2 Bereiche, wo Gott uns Offenbarung geben muss. Und das ist über sein Herz, über sein Wesen, über seinen Charakter und das ist über unser Herz. Diese beiden Dinge muss Gott beleuchten. In diesen beiden Bereichen muss Gott arbeiten. Und wenn er das tun darf, weil wir verstehen, dass wir das brauchen und uns danach ausstrecken und ihn darum bitten, dann haben wir Menschen, die wachsen. Dann haben wir Menschen, die sich verändern. Das braucht es. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Aber wenn Menschen klug sind und verstehen, was es braucht, dass Gott arbeitet, sie werden sich danach ausstrecken und sie haben diese beiden Fragen oder diese beiden Bereiche. Gott, ich muss dich kennenlernen, dein Wesen, dein Charakter, was du liebst, was du hast, was du willst, was deine Absichten mit mir und mit der Gemeinde sind. Und ich muss verstehen, wo ich jetzt bin. Erlaube nicht, dass irgendwelche Illusionen und Täuschungen über mich bestehen bleiben. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Brauchen Offenbarung über uns selbst. Und wenn wir das bekommen, dann sind wir am Anfang des Reiches Gottes. Selig sind die Trauernden. Das ist doch nicht, weil ein lieber Mensch von uns gegangen ist, sondern wir haben eine Trauer über unseren Zustand und sagen, das kann doch so nicht bleiben. Das muss anders werden. Das ist doch nicht, was Gott hat. Da ist doch noch so viel mehr, was Gott geben will. Gott erbarm dich über unseren erbärmlichen Zustand. So, wenn wir uns vergleichen, lassen wir uns nicht mit anderen Gemeinden vergleichen. Wir vergleichen uns mit diesem Buch. Und da ist immer am Ende die Reaktion, oh Herr, hilf uns, wir haben ja nur Krümel. Uns gehören Schätze, aber wir haben nur Krümel. Hilf uns, dass wir zunehmen, dass wir wachsen, dass wir in die Fülle kommen. Hilf du uns, dass wir in die Dinge, die du für uns hast, hineinkommen. Ein Großteil der Segnung von Golgatha kennen wir gar nicht und nutzen wir auch gar nicht. Und das ist die Begründung für unseren Zustand. Wir leben von Krümel, aber wir haben Schätze. Bloß wir wissen nicht, dass wir Schätze haben und wir wissen nicht, wie wir da rankommen. Das ist unser Problem und darum leben wir von Krümel. So, bitte merkt ihr das? Diese beiden Bereiche, das Herz Gottes, das Wesen Gottes, der Charakter Gottes, was ist die wahre Liebe Gottes? Ja, die sehr anders ist als das Imitat des Teufels. Die humanistische Liebe, die einen riesen Feldzug macht, hinein in die Gemeinden, überall. Und wenn wir nicht das Original kennen, wie können wir erkennen, da kommt das Imitat durch die Tür zu uns hinein. Wenn wir nicht das Original kennen, wir können nicht sagen, das ist eine Fälschung. Das sind schöne, nette, religiöse Worte, aber die sind nicht von Gott. Die klingen genauso, Liebe, Demut und all diese Dinge, aber es sind andere Inhalte. Und wenn wir jetzt nicht Gott kennenlernen, wenn wir jetzt nicht aufwachen, dann werden wir von dem, was in den nächsten Jahren gegen die Gemeinde kommt, wir werden weggespült werden, ohne irgendeine Chance, uns zu schützen oder Widerstand zu leisten. Weil wir schon so apathisch sind und so blind sind und unser Geschmack schon so verdreht ist, dass wir nichts unterscheiden können. Ich bin davon persönlich überzeugt, dieser Hype, diese riesen Begeisterungswelle und all das, was damit zu tun hatte, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, in pfingstlich charismatischen Kreisen um den Roman Hütte, das war nur ein Testballon des Teufels, um zu sehen, wie weit sind wir schon abgefallen, wie weit sind wir schon weg vom Maßstab des Wortes Gottes, wie bereit sind wir, nette, aber gefährliche Täuschungen zu akzeptieren. Und nach diesem Testballon, der ein grandioser Erfolg für den Teufel war, 14 Millionen, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, 14 Millionen Menschen haben dieses furchtbare Buch gekauft. 14 Millionen. Und sind begeistert. Ich habe viele, viele Gespräche gehabt mit Menschen und die erzählen dir Dinge, da sagst du, ey, hallo, wie bitte, was? Dieses Buch hat dir geholfen, Gott zu verstehen? Dieses Buch hat dir geholfen, Gott mehr zu lieben? Ich sage, du verwirrst mich jetzt. Wie können Lügen über Gott dir helfen, Gott besser zu kennen? Wie ist das möglich? Erkläre mir das. In aller Regel, die Leute kriegen solche Augen, sagen, wie Lügen über Gott, was meinst du? Dann gebe ich ein paar Originalzitate aus Hütte mit Seitenzahl und dann sagen sie, das habe ich gar nicht gelesen. Ich sage, ja wie, machst du die Augen zu beim Lesen oder wie? Ihr Lieben, Lügen über Gott zu hören und anzunehmen, ist keine Kleinigkeit als Kind Gottes. Ist keine Sache, die keine große Bedeutung hat. Sondern es ist ein Frontalangriff des Teufels auf deinen Glauben. Paulus ist total klar. Und ich staune einerseits, wie brisant oder wie herausfordernd die Aussagen sind, die er macht. Und auf der anderen Seite zum Kontrast, wie gleichgültig und locker wir mit dieser Warnung umgehen. Er sagt, wenn wir die Botschaft von einem falschen Jesus annehmen, ein falsches Evangelium annehmen, bekommen wir einen falschen Geist. Hat er das gesagt oder hat er das nicht gesagt? So, man kann Kind Gottes sein, wiedergeboren sein, erfüllt vom Heiligen Geist. Und man achtet nicht auf seine geistliche Diät. Und man nimmt Lügen an über Jesus und vertauscht den Jesus des Neuen Testamentes mit einem Hütten-Jesus oder was demnächst dann kommen wird. Und man empfängt einen anderen Geist. Und weißt du, was der religiöse Geist tun wird mit uns? Er wird uns blind und immun machen für die Wahrheit. Er wird unser Gewissen abtöten. Und wir haben großen Frieden, große Freiheit und große Freude, Dinge zu tun, die nach den Ordnungen Gottes, nach dem Wort Gottes komplett verboten sind. Und wir haben Frieden drüber. Das ist das Werk des religiösen Geistes. Kein Erschrecken, kein Realisieren, hey, was mache ich hier? Ich bin ja so unterwegs und die Bibel sagt, ich muss da lang. Ja, wie passt denn das zusammen? Ich muss jetzt mal über die Bücher gehen und gucken, was ich jetzt eigentlich hier will und wo es lang geht. Nein, der Mensch mit dem religiösen Geist kann nachher die dümmsten Dinge tun und hat Frieden. Und niemand kann ihn mehr zurückholen. Niemand kann ihn korrigieren. Nicht einmal Gott selber kann es. Weil er in eine solche ultimative Fälschung und Täuschung schlussendlich hineingefallen ist, dass er nicht mehr zurückgeholt werden kann. Das ist, was die Bibel sagt über religiöse Täuschung. Und die Aufgabe von Leiterschaft, die Aufgabe von Hirten ist nach der Bibel, das Volk zu lehren, zu unterscheiden, heilig und unheilig, rein und unrein. Das ist die Aufgabe von Leiterschaft. Wenn eine Leiterschaft das nicht tut, tut sie nicht den Willen Gottes. Und sie hält das Volk Gottes in Unmündigkeit, in Blindheit und in einer falschen Sicherheit und wird dafür von Gott zur Verantwortung gezogen. Wenn wir etwas brauchen für die kommenden Zeiten, die gekennzeichnet sind von einer religiösen Verführung, wenn wir etwas brauchen für die kommenden Zeiten, dann ist das geistliche Unterscheidung. Und wenn es etwas gibt, was uns abhandengekommen ist in den letzten 20 Jahren, was fast nirgendwo mehr zu finden ist, dann ist das geistliche Unterscheidung. Jesus warnt, seht zu, dass euch niemand verführe. Aber wenn ich gar nicht weiß, was Verführung ist, wie soll ich entscheiden? Ist das Verführung oder ist das gesund? Ist es von Gott oder ist es von Teufel? Wie soll ich das unterscheiden? Wenn ich das nicht unterscheiden kann, dann bin ich in Teufels Küche. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und werde da früher oder später gebraten werden, gebrutzelt werden. Keine schönen Aussichten. Und das sind nicht die Aussichten, die Gott für uns hat, sondern sagt, wachst heran, werdet mündig, seid nicht wie unmündige Kinder, die hin und her geworfen werden von jeder Modewelle und von jedem neuen Trend, ja, sondern erkennt den Herrn, werdet mündig und lernt zu stehen. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und das ist die Aufgabe von Leiterschaft, uns in Klarheit zu führen, uns zu befähigen, zu unterscheiden. Und wenn eine Leiterschaft das nicht tut, versündigt sie sich an Gott und an der Gemeinde. Ich springe jetzt sehr und wollte eigentlich irgendwo ganz woanders hin, aber irgendwie merke ich, dass es mit dem Konzept nicht so klappt heute. Gemeinde wird gebaut mit Menschen, die Berührungen haben mit dem Schwert des Geistes, mit dem lebendigen Wort Gottes. Dazu braucht es eine heilige Leiterschaft, die vor Gott ist, die betet, die Gott sucht, die das Wort studiert, die belehrbar ist, die Impulse sucht, wie Gott redet. Es gibt viele verschiedene Kanäle, wie Gott wirken kann und sie sind ständig am Lernen. Und sie müssen frei sein von Menschenfurcht, sie müssen frei sein von verkehrten Vorstellungen über Gemeinde. Das Ziel der Gemeinde ist nicht, dass alle sich wohlfühlen. Hallo? Das Ziel der Gemeinde ist auch nicht zuallererst, dass wir wachsen. Das Ziel der Gemeinde ist, dass Gott mit den Menschen, die jetzt schon da sind, verherrlicht wird. Das ist das Ziel der Gemeinde. Und wenn das unser erstes Ziel ist, witzigerweise, dann kommen auch Leute dazu. Wenn das nicht unser Ziel ist, dann in vielen Gemeinden sagt Gott, warum soll ich noch andere dazu bringen, damit die in dieselbe Verwirrung hineinkommen? Damit die diesen selben Lebensstil der Passivität und bediene mich mal, unterhalte mich mal, hineinwachsen? Nein. Das Ziel ist doch, wenn neue kommen, dass sie von uns lernen. Aber wenn wir nicht lernen, wenn wir nicht wachsen, was wollen wir denen sagen? Komm zu uns, sei verwirrt wie wir. Wir haben keinen Plan, komm zu uns, hier lernst du keinen Plan zu haben. Das ist doch nicht die Aufgabe der Gemeinde. Gott hat einen Plan und er kann reden und er hat uns Ohren gegeben und niemand ist williger als er, uns den Plan Gottes mitzuteilen. Jesus sagt, ich sende den Heiligen Geist und der wird euch in alle Wahrheit führen. Nicht in Teilbereiche, in alle Wahrheit führt der Heilige Geist. Und Johannes sagt, und ihr habt die Salbung. Und die Salbung lehrt euch alles. Permanent kriege ich E-Mails. Was denkst du über dieses Buch? Was denkst du über diese Richtung? Was denkst du über diesen Dienst? Was denkst du über diese Sache? Was denkst du über diese Musik? Permanent fragen Menschen das. Und ich sage, bist du Kind Gottes? Hast du den Heiligen Geist? Hast du eine Bibel? Lerne Gott kennen. All deine Fragen wird er dir beantworten. Und was Gott dir sagt über die Hütte, ist nichts anderes, als was er mir sagt. Und was Gott dir sagt über diese falsche Lehre oder über jene falsche Lehre, wird nichts anderes sein, als was er mir sagt. Weil Gott hat eine Meinung. Es gibt nicht eine österreichische Version und eine deutsche Version. Und dann noch eine Schweizer Variante. Gott ist Gott und Gott ist nicht verwirrt und Gott hat eine Meinung und er ändert seine Meinung auch nicht. Das ist ein Hauptgrund, warum wir vor ihm Respekt haben können. Ich werde nicht ändern, was aus meinem Mund hervorgegangen ist. Das ist Gott. Die einzigen, die sich ändern, sind die Menschen. Gott ändert sich nicht. Seine Meinung über Homosexualität hat sich nicht geändert. Seine Meinung über Zauberei hat sich nicht geändert. Gott hat eine Meinung zu vielen, vielen Themen. Und unsere Aufgabe ist, ihn kennenzulernen. Und zu sagen, Gott, was sind deine Gedanken? Und nicht zu sagen, ach, ich finde das ganz in Ordnung. Das passt zu meinem Leben. Wie du das findest, ist völlig uninteressant. Wie findet es Gott? Was sagt Gott? Das ist das Einzige, was wichtig ist. Und weil diese Menschen schwerst desillusioniert wurden, die Täuschungen über sich selber verloren haben, stellen sie die richtige Frage, was sollen wir denn jetzt tun? Und die Gemeinde wird gebaut nur mit Menschen, die in dieser Haltung sind. Ich habe keine Ahnung, wie man Gott liebt, wie man Gott kennenlernt, wie man mit ihm lebt, was das bedeutet, in einer Gemeinde zu sein. Ich habe keinen Plan. Gott, hilf du mir. Rede zu mir. Selig sind die Armen im Geist. Wenn du denkst, du hast schon viele Bücher gelesen und du weißt schon viel oder hast vielleicht sogar eine Bibelschule besucht oder ein Theologiestudium gemacht oder sowas und du verlässt dich darauf und denkst, du brauchst nichts. Das ist die Gesinnung von Laodicea. Wir sind reich. Wir brauchen nichts. Ihr Lieben, wir sind nicht reich, wir sind arm. Und Jesus sagt, bete, dass du, nimm Augensalbe, das ist der Heilige Geist, dass dir dein Zustand gezeigt wird, dass du erkennst, du bist nackt, arm und bloß. Weil wenn wir diesen Zustand erkennen, sind wir belehrbar. Wenn wir aber reich sind, ich habe die Bücher gelesen, ich habe zu Hause meterweise alles zu Hause stehen, ich war auf der Konferenz und habe dem Mann Gottes die Hand geschüttelt, habe in meiner Bibel ein Autogramm von diesem Mann Gottes, ich habe ein Papier an der Wand, da steht, ich bin ordiniert und ich bin berechtigt zu predigen oder irgendwas. Es gibt Leute und zunehmend mehr, die glauben, der Teufel sei beeindruckt mit Ordinationspapiere. Es gibt einen ganz starken Trend. Heute muss man einen akademischen Grad machen, wenn man in den geistlichen Dienst gehen will. Ich glaube, dass eine gesunde, gediegene Ausbildung sehr viel wert ist. Aber da kommt es auf die Inhalte an und nicht auf das Papier am Ende. Ob das ein Bachelor ist oder irgendein akademischer Titel. Der Teufel fürchtet sich nicht vor akademischen Titeln. Er fürchtet sich vor Menschen, die hingegeben sind, dieser Wahrheit zu gehorchen, vor denen fürchtet er sich. Und Gott genauso. Auf die will ich blicken, die zittern vor meinem Wort. Nicht die sagen, ich kenne das alles, ich weiß das schon alles, ich habe das alles schon studiert, sondern wo das Wort in ihrem Herzen Ehrfurcht und Hilflosigkeit und Abhängigkeit bewirkt hat. Und wir sagen, Gott, ohne dich kann ich nichts. Ich brauche dich. Hilf du mir. Selig sind die Armen im Geist. So fängt das Reich Gottes an. Trauern, arm sein. Das sind die grundlegenden Haltungen, wie Reich Gottes gebaut wird. So fängt's an. Und diese Menschen sind zerbrochen. Die sind hilflos. Die sagen, wir wissen jetzt nicht, was wir machen sollen. Und stellen diese wunderbare Frage. So, was lernen wir hieraus? Gemeinde wird gebaut mit zerbrochenen Menschen. Mit hilflosen Menschen. Das heißt nicht, dass wir alle irgendwie psychiatrische Behandlung brauchen. Es ist eine geistliche Geschichte. Ich weiß, dass ich ohne Gott nichts kann. Ich weiß, dass ich hilflos bin. Ich weiß, dass ich Hilfe brauche. Ich kenne meinen Zustand, aber ich weiß auch, was Gott vorhat und was da auf mich wartet. Und ich werde da hineingehen. So, das hat nichts mit Depression zu tun. Das hat nichts mit Entmutigung zu tun. Sondern einfach realistisch den eigenen Zustand im Lichte Gottes zu sehen. Und mit diesen Menschen wird Gemeinde gebaut. Und hier haben wir für immer den Start, den Einstieg in die Gemeinde. Was sollen wir tun? Und Petrus sagt nicht, ja, gute Frage, weiß ich jetzt auch nicht so. Es gibt einen neuen Trend, wo in einer bestimmten Bewegung, die immer populärer wird, wo Demut verstanden wird als keinen Plan haben. Wo im Gegenteil sogar zu wissen, wo es lang geht, ist Zeichen von Arroganz. Alles wird verdreht. Demut wird verdreht, Liebe wird verdreht, Einheit wird verdreht, Gemeinde wird verdreht. Alles wird verdreht. Nur die Namen bleiben noch gleich. Aber wir müssen das Original von der Fälschung unterscheiden können. Wusste Jesus, wer er war und wozu er gekommen war und was er wollte? Hatte Jesus eine Vorstellung seiner Identität? Ja, eindeutig. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Also der hat eine klare Vorstellung über, wer er ist und was er hier zu tun hat. Ich bin gekommen, mein Leben zu geben. Und so weiter und so weiter. Jesus hat permanent davon geredet, wer er ist, wie er sich sieht. Und das war in völliger Übereinstimmung mit, wie der Vater ihn sieht. Er hatte einen Plan. Er sagt nicht, naja, gucken wir mal, wo das Ganze so enden wird und wo das hingeht. Ich bin auch überrascht, was hinter der nächsten Ecke wartet. Jesus hat einen Plan. Und deswegen kann er sagen, folge mir nach. Wenn er keinen Plan hat, welche Autorität hat er zu sagen, folge mir nach? Ja, wo geht's denn hin? Du, ich weiß auch noch nicht, aber gucken wir mal. Schauen wir mal. Die Leute hätten gesagt, Jesus, dann geh du mal vor und wenn es funktioniert, komm zurück und sag mir und dann komme ich dir hinterher. Die Autorität, Menschen zu rufen zur Nachfolge, funktioniert nur, weil er weiß, wo es lang geht. Und ganz ähnlich, nicht in der gleichen Dimension, aber ganz ähnlich, muss auch Leiterschaft einen Plan haben. Und muss sagen, liebe Gemeinde, da geht's lang. Leiter heißen Leiter, weil sie leiten. Ist es deutsch? Versteht man das? Wenn Leiter nicht leiten, sind sie keine Leiter. Leiter müssen leiten. Das heißt, sie müssen mindestens einen Schritt weiter sein als die anderen. Sie brauchen eine Vorstellung, wie sieht die nächste Etappe aus? Wo geht's lang? Was machen wir jetzt? Wie gehen wir mit diesen Dingen um? Wo geht's lang? Was hat Gott gesagt? Dafür sind Leiter zusammen. Was tun die? Die beten Gott an, die warten vor Gott und sie hören von Gott ein Wort, eine Richtung für die Gemeinde. Und dann treten sie vor die Gemeinde und sagen, ihr Lieben, wir haben Gott gesucht, Gott hat geredet, da geht's lang. Uns nach. Und dann sagen die Leute, ja, das spricht zu meinem Herzen, das ist von Gott, ich spüre, da klopft was in mir, jawohl, da hänge ich mich dran, da gehe ich mit. Das ist, was es braucht. Wir sind nicht gerufen, im Kreis zu gehen, sondern gerufen, Jesus nachzufolgen und einen Plan zu haben. Das ist eine der Hauptaufgaben von Leiterschaft. Und wenn ich von Leiterschaft spreche, spreche ich nicht nur von Ältesten, sondern auch von der nächsten Ebene, Hauskreisleiter oder Jugendleiter oder Seniorenclubleiter oder was ihr für Leiter habt. Leiter müssen Orientierung haben, sie müssen einen Plan haben. Sie haben keine Autorität. Sie können Menschen nicht motivieren, nachzufolgen, wenn sie selber ungewiss sind und sagen, ja, wir können mal das versuchen. Oder wenn es nicht klappt, versuchen wir das. Ihr Lieben, Gemeinde ist kein Experiment, wo wir so ein bisschen was probieren. Und wenn das nicht geht, dann dieses oder so. Sondern da ist ein Gott, der redet, der weiß, wo es lang geht. Halleluja. Und dem wollen wir begegnen. Und der wird uns etwas geben und dann gehen wir. Halleluja. Und dann werden wir sehen, die willigen Herzen werden sagen, wow, endlich. Das ist, was wir wollen. Wir wollen nicht blind irgendeinem blinden Führer hinterherlaufen. Das wollen wir nicht. Aber trotzdem ist Gemeinde so gemacht, dass es Leiterschaft gibt. Das ist von Gott so vorgesehen. So, Petrus wird gefragt, was sollen wir tun? Und er hat ein klares Konzept und verrät den ersten Teil, nämlich wie man jetzt hineinkommt in die Gemeinde. Und das müssen wir übernehmen und das ist unser Standard. So fängt neutestamentliche Gemeinde ein. Zerbrochene Menschen, die Gott begegnet sind, die das Schwert erlebt haben, die sind jetzt fragend. Und dann gibt es klare Anweisungen, Vers 38, tut Buße. An jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Drei Dinge für den Start. Erstens, umkehren, eine neue Gesinnung an den Tag legen. Bis jetzt wurde ich geleitet von, was gefällt mir, was möchte ich gerne machen, was macht mir Spaß, was finde ich richtig, was ist für mich wichtig. Und Buße heißt, von diesem Unsinn kehre ich mich jetzt ab und sage, Gott, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille. Was willst du, was hältst du für richtig, was hat für dich Wert, was ist für dich von Bedeutung, das wähle ich jetzt. Das heißt Buße tun. Buße tun heißt nicht, wenn der Evangelist kommt, ein Tränchen vergießen und die Hand heben und eine Karte ausfüllen. Das hat mit Buße in meisten Fällen nicht viel zu tun. Buße ist, ich erkenne, was für einen Weg ich gegangen bin und ich war mein eigener Chef. Und das ist der größte Wahnsinn. Und es ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch am Leben bin bei solch einem wirren Konzept. Und jetzt kehre ich um, ich beuge die Knie und ich sage, Gott, du bist Gott und ich bin nicht Gott. Du hast Recht und ich habe nicht Recht. Und ich bin jetzt dafür da, zu lernen von dir, was richtig und was wichtig ist. Ich wähle deinen Weg. Das ist der Start von Christen. Oder eine andere Formulierung wäre, ich treffe eine Entscheidung, ich werde der Wahrheit lernen zu gehorchen. Das ist der Anfang. Und ich sage es noch einmal, in vielen Gemeinden treffe ich Menschen, die sind kurz vor dem Anfang. Sie haben niemals die Entscheidung getroffen. Gott ist Gott. Gott ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Ich unterordne mich seinem Wort. Sie haben niemals diese Entscheidung getroffen. Sondern es geht immer noch, was gefällt mir? Was finde ich interessant? Was finde ich irgendwie passt zu mir? Und deswegen andauernd treten diese Menschen auf die Bremsen. Du redest, lehrst über den Zehnten. Nee, das finde ich nicht toll. Nee, das macht mir keinen Spaß. Also ich glaube, nee, das will ich nicht. Du redest über sexuelle Reinheit, die protestieren. Du redest über Maßstäbe in Bezug auf Unterhaltung, Romane, Fernsehen, Internet und so weiter. Und sie sagen, nee, das ist gesetzlich. Das finde ich nicht toll. Sie treten andauernd auf die Bremse. Warum treten sie auf die Bremse? Weil sie noch nicht kapituliert haben. Weil sie immer noch selber ihr Leben leben wollen. Aber Christsein ist sein Leben zu verlieren um seinetwillen. Das ist Christsein. Nicht mehr wie ich will, wie ich gedacht habe, wie ich geprägt habe, was ich für toll finde, sondern was will er? Das ist Christsein. Und weil der Geist der Welt so mächtig hineindrängt und weil der Maßstab offensichtlich immer niedriger wird, ist doch ganz logisch unsere einzige Rettung zurück zum Buch, zurück zur Wahrheit. Und wir müssen den Standard noch einmal ganz neu definieren und ganz neu die Latte hochlegen, und zwar so hoch, wie Gott sie legt. Und wenn der Mensch sagt, ja, wer kann denn dann gerettet werden? Das kann doch gar keiner so leben. Ja, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Deswegen gibt es für jedes Gebot Gnade. Man braucht die Hilfe Gottes, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Man kann das nicht von alleine. So wenn du sagst, ja, das kann ich doch gar nicht. Wunderbar. Bis dahin stimmt's. Aber was ist jetzt die Schlussfolgerung? Deswegen vergesse ich den Standard? Oder passe ihn meinen Möglichkeiten an? Oder ich verzweifle an mir selber und sage, dieser Standard ist unantastbar, der ist von Gott. Und Gott ist gut und Gott ist gerecht und bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und wenn Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein, dann muss es einen Weg geben, wie ich Kraft vom Himmel bekommen kann, um zu lernen, immer mehr und immer konsequenter diesem Maßstab zu entsprechen. Und für die Male, wo ich versage, gibt's Gnade. Das heißt Vergebung, Reinigung, vergessen, aufstehen, wieder von vorne anfangen. Aber was tun viele Leute heutzutage? Sie merken die Diskrepanz zwischen ihren Möglichkeiten oder ihren Wünschen und dem Maßstab Gottes und dann ziehen sie den Maßstab Gottes runter auf ihr Niveau und sagen, das ist alles nicht so gemeint und das muss man nicht ernst nehmen und Gott weiß ja und Gott kennt mein Herz und wir sind nun mal Menschen. Wie oft habe ich diesen Satz gehört in der Seelsorge? Ja, weißt du, wir sind doch nur Menschen. Paulus beschuldigt die Gemeinde von Korinther. Ihr wandelt ja nur nach bloßer Menschenweise. Er hat kein Verständnis für diesen Spruch, wir sind doch nur Menschen. Er sagt, und was ist Golgatha? Ist das die Kraft, von Sündenketten frei zu machen? Ist das der Weg, wie Gnade kommen kann, anders zu leben und in das Wesen Jesu umgestellt zu werden? Ist das Golgatha oder ist das nur, Gott hat einen Weg gefunden, uns zu vergeben und wir bleiben Sünder und wir leben nur von Vergebung? Ist das, was das Neue Testament lehrt? Im Neuen Testament lesen wir, Herrschaft über das Fleisch ist normal. Ja, liest du das auch? Wenn wir die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, dann herrschen wir in Zukunft. Nein, in diesem Leben mit Christus. Römer 5, 17. So wofür ist Golgatha da? Nicht nur für Sündenvergebung, sondern da gibt es noch mehr Gnaden, die ich empfangen soll. Und wenn ich die empfange, kann ich lernen, aus alten Mustern, aus alten Prägungen, aus alten Sündengewohnheiten auszusteigen. Und dann bin ich nicht ein lebenslang ein Alkoholiker, der sich bemüht, kein Alkohol anzurühren, sondern ich bin ein Heiliger, ich bin ein Mann Gottes und ich bin befreit von diesem Zeug. Und ich bin befreit von Pornografiesucht, ich bin befreit von Zorn, ich bin befreit von all diesen Dingen, für die viele Leute einfach das normale Ding des Lebens sind. Wir leben doch im Reich Gottes und nicht in der Welt. Und Verkündigung muss beides tun, muss sagen, da ist der Maßstab. Und so lernst du, danach zu leben. Es reicht nicht aus zu sagen, da ist der Maßstab, ihr schafft es nicht, ich weiß schon, geht nach Hause, seid gesegnet. Das reicht nicht aus. Wenn wir den Maßstab definieren, dann müssen wir erklären, wie bekommt man Gnade von Gott. Gnade ist übernatürliche Befähigung, Kraft. um zu tun, was wir tun sollen. Gott ist nicht ungerecht, er gibt uns nicht Gebote und weiß ganz genau, man kann danach nicht leben und er gibt auch keine Hilfe dazu. Das ist nicht der Gott der Bibel. Der sitzt nicht im Himmel und sagt, ich bin gespannt, wann sie rausfinden, das geht überhaupt nicht. Das ist nicht Gott. Gott gibt die Befähigung. Jedes Gebot ist eine Verheißung. Erst musst du das Gebot akzeptieren und dann musst du hinter das Gebot sehen und begreifen, Gott wird mir helfen, das zu tun. Es ist möglich, es ist notwendig, ich will es und er wird mir helfen. Und Verkündigung ist Motivation, ist Hilfe. Wie tut man es praktisch? Kommen viele, viele Gemeinden. Und manches Mal denke ich, man müsste ein Experiment machen. Man müsste mal die Predigt unterbrechen und mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen und sagen, Jesus hat gesagt, wenn man sein Kreuz nicht auf sich nimmt, täglich, kann man nicht sein Jünger sein. Ja? Kannst du dich erinnern? Hat er das gesagt? Ja? So, es braucht das Kreuz, um ein Jünger als Jünger zu leben. Und zwar jeden Tag. Und dann, da stelle ich mir vor, ich würde mit durch die Reihen gehen mit Mikrofon und sage, erkläre in möglichst wenigen Worten, was es bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Wie machst du es? Ich schätze, da würde ein großes Gestammel und Gestottere an vielen, vielen Stellen kommen. Und viele Menschen könnten das nicht erklären, was es heißt, ihr Kreuz zu nehmen. Aber was du nicht erklären kannst, lebst du auch nicht. Kannst du ja gar nicht. Ja? So, deswegen sage ich, wir sind kurz vor dem Anfang zu begreifen, was ist Jüngerschaft? Wie lebt ein Jünger? Und die Apostel nach diesem Start, Umkehr, Wassertaufe, Empfang des Heiligen Geistes, nach diesem Start haben sie gesagt, so, und da gibt's noch mehr Dinge, die wir erklären müssen. Deswegen kommt wieder, bringt einen Stift mit, bringt Papier mit und wir erklären euch das. Und darum heißt es, Vers 42, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Die neuen Gläubigen blieben in der Lehre der Apostel. Ja, was haben die Apostel denn da gelehrt? Sehen Sie hier nicht, es wird nur beschrieben, die haben also gelehrt und die Leute blieben da drin. Ja, von was haben die Apostel geredet? Was hat Jesus gemeint? Wie nimmt man sein Kreuz? Wie gewinnt man den Kampf gegen das Fleisch? Wie lebt man im Geist? Wie vergibt man? Wie unterordnet man sich? Wie liebt man seine Frau? Wie liebt man seinen Mann? Wie geht man mit den Kindern um? Wie arbeitet man? Wie geht man mit Finanzen um? Wie geht man mit seiner Sexualität um? Und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist, was die Apostel getan haben. Ganz praktisch. Wie lebt jetzt ein Jünger? Die Lehre der Apostel ist die Antwort auf die Frage, was sollen wir tun? Umkehr, Taufe, Geistesempfang, das ist nur die erste Teilantwort. Und die, die das angenommen haben, die wurden dann gelehrt. Weil es heißt hier ganz klar, also die sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan, etwa 3000 Seelen. Wer wurde hinzugetan? Die das Wort von Petrus angenommen haben. Was war das Wort? Umkehr, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes. Also stellen wir vor, da wäre jemand gewesen, der gesagt, naja, Taufe, okay, Buße habe ich schon gemacht, Taufe, okay, aber mit dem Heiligen Geist, weißt du, Heiligen Geist empfangen und dann noch in Sprachen. Also das liegt mir nicht. Das gefällt mir nicht, das mag ich nicht. Ich habe irgendwie Aversionen dagegen. Was hätte Paulus gesagt? Kein Problem, wir machen eine evangelikale Gemeinde auf. Wir fahren zweigleisig. Was lesen wir da in der Bibel? Die sein Wort aufgenommen haben, die wurden hinzugenommen. Nicht nur sein Wort von der Taufe, sondern sein ganzes Wort. Umkehr, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes. Die wurden hinzugetan. Und dann kommt da jemand und sagt, ja, aber mit diesem Zungenreden, das gefällt mir nicht. Da komme ich nicht mit klar. Paulus sagt, macht nichts, komm. Du gehörst auch dazu. Ist das, was wir da lesen? Wie viele Arten von Gemeinden oder wie viele Denominationen gab es am Abend von Pfingsten? Hat jemand eine Vorstellung? Es gab eine Art von Christsein. Eine. Und das war die, die die Apostel beschrieben haben. Und wo haben die Apostel das her? Von Jesus. Die Apostel mussten das weitergeben, was Jesus ihnen gesagt hat. Die konnten nicht sagen, Jesus hat nichts davon gesagt, aber wir machen was ganz Wildes, wir machen was Charismatisches. Das finden wir irgendwie cooler. Die Apostel haben gemacht, was Jesus gesagt hat. Und die Apostel haben von den Jüngern erwartet, anzunehmen, was Jesus gesagt hat. Und wenn jemand gesagt hat, Jesus hat gesagt A, B, C, mir gefällt A, B, aber mit C will ich nicht. Was hätten die Apostel gesagt? Macht nichts, komm, du gehörst auch dazu, ist auch gut. Was hätten die Apostel gesagt? Sorry, wir kennen nur eine Form von Christsein und das haben wir von Christus gelernt. Und das ist A, B, C. Und wenn du ABC möchtest, bist du herzlich eingeladen und wir nehmen dich mit rein und los geht's und wir gehen Richtung neutestamentliche Gemeinde. Die Apostel haben keinen Plan B für die Ungehorsamen. Hallo! Wenn ich heute Menschen treffe, ich mache wie Paulus, ich checke die Grundlagen. Sind die überhaupt bekehrt? Sind sie getauft? Ja, damals als Baby der Pfarrer, weißt du, ich sage, vergiss es. Das ist, was Jesus gelehrt hat über Taufe. Möchtest du das? Ja, nee, weißt du, mein Onkel ist in der Kirche und wenn ich jetzt da ausschere aus seinen Ideen, dann gefährde ich die Erbschaft und da muss ich vorsichtig, ich muss ganz weise sein mit dieser Sache. Ja, ich will sagen, sei gesegnet mit deiner Form von Weisheit, die du aus der Hölle gekauft hast. Ich habe damit nichts zu tun. Ich trainiere Jünger. Von was anderem habe ich keine Ahnung. Ich habe keinen Plan B für Menschen, die nur einen Teilgehorsam ablegen wollen. Ich habe keinen Plan B. Gott hat keinen Plan B. Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Und dazu gehört das Leben mit dem Heiligen Geist. Und dazu gehört Sprachenreden. Ist dir das eigentlich klar? Das Neue Testament ist von in Zungen sprechenden Gläubigen geschrieben an in Zungen sprechende Gläubige. Andere gab es nicht. Das ist Standard. Das ist normal. Hallo. Und wir machen andauernd Kompromisse und wir nehmen Rücksicht auf Menschen, denen man es 10-mal gezeigt hat im Wort. Und weil sie nicht wollen, sehen sie es nicht im Wort. Weil sie nicht wollen. Nimm einen Sünder von der Straße, der sich richtig bekehrt hat. Gib mir 10 Minuten mit ihm und er spricht in Zungen. 10 Minuten maximal. Das ist keine Übertreibung, das ist absolut easy. Wenn jemand Jesus erlebt hat und hat sich bekehrt und ich sage, weißt du was, jetzt gibt's noch was. Er sagt, was will ich haben? Der sagt nicht, oh, was, Zungenreden? Nee, du, das ist vielleicht der Schwarmgeist. Da will ich nichts mit zu tun haben, also lass mich in Ruhe mit dem Zeug. Stunden vor meiner Bekehrung habe ich eine übernatürliche Begegnung mit Jesus gehabt. Und er war da und er hat zu mir geredet und hat mir gesagt, was ich tun soll, um mich zu bekehren. Und ich habe seine Gegenwart gespürt, habe ihn gehört, habe ihn erlebt. Und er hat mir gesagt, ich soll zu meinen ehemaligen Freunden, die waren schon ausgestiegen aus der Drogenszene, ich soll da hinfahren, die sagen mir, was ich tun muss. Ich sage, Jesus, ich werde so bedrängt vom Teufel, mir geht so schlecht. Ich will jetzt mein Leben dir geben. Sag mir, wie soll ich mein Leben geben? Das war meine einzige Frage. Jesus, wie gebe ich dir mein Leben? Jesus war da in meinem Zimmer. Hat zu mir geredet. Und hat gesagt, fahr zu den Freunden. Ich sage, Jesus, ich verstehe nicht. Du bist hier. Ich habe eine einfache Frage. Bitte antworte die Frage. Und ich tue sofort, was du sagst. Und er sagt immer nur wieder, fahr zu den Leuten. Ich sage, das verstehe ich nicht. Aber weil keine andere Antwort kam, nach Stunden habe ich mich aufgerafft und bin zu den Freunden gefahren. und habe ihn die Frage gefragt, wie gibt man sein Leben Jesus? Und dann haben die gesagt, du musst einfach nur sprechen. Jesus, komm in mein Leben. Ich fühlte mich vereimert. Ich dachte, wie? So einfach ist das. Das hätte doch Jesus mir zu Hause schon vor Stunden sagen können. Aber dann habe ich gesagt, gut, ich mache das, was ihr sagt. Weil ich will das. Ich weiß eins, ich muss mein Leben Jesus geben. Nichts anderes ist für mich jetzt mehr wichtig. Und sie sagen, ja, sag einfach Jesus, hier bin ich, komm in mein Leben. Ich gebe dir alles, meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft. Ich gebe dir alles, sei du Gott, sei du Retter, sei du Herr, so in dieser Art. Und ich wollte sagen, Jesus, komm in mein Leben. Und ich konnte den Namen nicht aussprechen. Ich konnte nicht sagen, Jesus. Habe ich gesagt. Ich sage, Leute, ich kann nicht reden. Sagen, wie meinst du, du redest doch. Aber diesen Namen kann ich nicht aussprechen. Und dank sei Gott für diese Gläubigen, die wussten, was mit mir los ist. Die haben nicht gesagt, ja, musst du vielleicht zum Logopäden gehen. Ja. Und sie fingen an, für mich zu beten. In eine komische Sprache, die ich nicht kannte. Und ich dachte, was ist denn das hier? Sprechen die alle Hebräisch oder was? Ja. Es war für mich irgendwie neu. Ich wusste nicht, dass das in der Bibel gibt. Habe nie in meinem Leben Menschen gehört, wie sie in Zungen beten. Aber ich habe etwas bemerkt. Was von diesem Sprachenreden ausging, fühlte sich genau so an, wie Jesus neben meinem Bett. Warm, enorm mächtig, freundlich, sanft und mit großer Kraft. Und ich wusste, was die machen, kommt von dem Jesus, der vor ein paar Stunden neben meinem Bett war. Ich wusste, dass ich wusste. Ich habe keine Ahnung, was das ist, kann das nicht erklären. Ich weiß nicht, wie sie das bekommen haben, wie sowas funktioniert, ob ich sowas auch mal bekommen will. Das war mir alles egal. Was die haben, ist von meinem Jesus. Und die gingen um mich rum und beteten in Sprachen. Und ich dachte, das ist gut, Leute, macht weiter. Und aber an einem bestimmten Punkt, etwas Schwarzes, Ekliges, Furchtbares, ist aus mir herausgeschossen wie eine Rakete. Und danach bin ich auf den Boden gekracht. Und ein paar Minuten später war ich Kind Gottes. Und ich wusste, ich gehöre zu Jesus. Und dank sei Gott, niemand hat mich verwirrt mit den Ideen über den Schwarmgeist. Sondern ich habe meiner inneren Führung gefolgt. Was die haben, kommt von dem Jesus, der mir begegnet ist. Fertig, aus. Da können eine Armee von Theologen aufstehen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Und dann später habe ich das im Wort gesehen. Und dann habe ich gesehen, wie wichtig das ist. Und dass das für jeden Christen ist. Und dass Gott will, dass ich das auch habe. Ich habe das in diesem Buch gesehen. Das hat mir kein Mensch erzählt. Ich habe das in diesem Buch gesehen. Inzwischen habe ich schon lauter Warnungen gehört. Oh, Heiligen Geist, muss man vorsichtig sein. Aber ich habe schon eins gelernt. Es gibt viele Leute, die dummes Zeug reden. Und wenn mir Leute etwas erzählen, was mit diesem Buch nicht übereinstimmt, ich lächle, ich segne, ich sage nein, ich gehe mit diesem Buch. Macht ihr, was ihr wollt. Ich gehe mit diesem Buch. Der Jesus, der mich aus den Drogen geholt hat, aus dem Wahnsinn geholt hat, aus der Persönlichkeitsspaltung. Weißt du, ich war mal drei. Das kann ich dir jetzt nicht erklären, aber das war furchtbar. Dieser Jesus hat mich gerettet. Vor 38 Jahren. Und dieser Jesus hat ein paar Wochen später zu mir gesagt, die Bibel ist sein Buch. Weil ich war voller Verachtung. Ich habe so viel übernatürliche Erlebnisse und Begegnungen gehabt mit Jesus. Und dann kam ich in die Gemeinde und sah Menschen, die sich freuten über einen Bibelvers. Wie wunderbar. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe die verachtet. Ich habe gesagt, diese Armen, die haben ein Buch. Ich habe den lebendigen Jesus, der ist bei mir, der redet zu mir. Der führt mich, der sagt mir, was ich tun soll. Ich gehe die Straße lang, er sagt, bieg da ab, klingel bei diesem Haus. Ich klingel da und da wohnen Gläubige und die geben mir etwas. Solche Geschichten. Und ich habe diese Gläubigen verachtet. Und Jesus hat gesagt, das ist mein Buch. Und wenn du nicht anfängst, deine Nase in dieses Buch zu stecken, werde ich nicht mehr mit dir reden. So hat Jesus zu mir geredet. Das ist vor 38 Jahren gewesen. Nicht eine Sekunde meines Lebens habe ich gezweifelt, was mit der Bibel ist und welchen Platz die Bibel haben soll in meinem Leben und was das mit Gott zu tun hat. Nicht eine Sekunde in 38 Jahren. Und ich plane auch nicht, eine Sekunde für solchen Quatsch zu verschwenden. Ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, dass das funktioniert in meinem Leben. Ich habe das nicht aus Büchern mir irgendwie angelesen. Ich habe kein Diplom zu Hause. Ja, wer hat dich berechtigt zu predigen? Er hat mich gesandt. Er trainiert mich. Ich bin noch in Ausbildung. Hab Geduld mit mir. Ja, ich bin noch in Vorbereitung. Ja, das Eigentliche kommt noch. Er hat mich berufen, er hat mich gesandt. Kein Mensch, kein Institut, kein Seminar. Ich sage nicht, dass das verkehrt ist. Aber du musst schauen, was wird da gelehrt? Ist das wirklich Bibel? Wirst du gelehrt dort, Gott zu vertrauen oder wirst du gelehrt zu zweifeln? Und Theorien im Kopf zu haben und gar nicht mehr zu merken, wie das widerspricht der Bibel. Das Wort Gottes ist die Grundlage meines Lebens und meines Dienstes. Und ich weiß nichts anderes. Und ich habe keinen Plan B. Ich weiß nicht, wie soll man Menschen unterhalten, die die Segnungen Gottes nicht haben wollen. Die sagen, ich brauche nicht in Sprachen reden. Ich will das nicht. Ich verstehe diese Mentalität nicht. Ich habe keinen Plan für sowas. Ich kann nicht begreifen, wie jemand sagt, ich will Gott nachfolgen, aber was er mir da an Geschenken macht, das gefällt mir nicht. Was für eine Respektlosigkeit, was für eine Frechheit, was für eine Unverschämtheit, was für eine Dreistigkeit. Gott gibt nur gute Gaben. Wie kann ich daherkommen und sagen, ich brauche die nicht? Oder manche Leute sind ganz klug, ja, und sagen, ja, in der Liste von Paulus, Sprachenreden ist ja die unterste Gabe. Ja, deswegen fangen wir auch damit an. Wir fangen nämlich ganz bescheiden, ganz unten an. Und Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Hat Paulus das von Gott oder sagt Gott, nee, Paulus, das sehe ich anders. Ein paar kriegen's nicht und hier hast du Wünsche, da gehst du weit über mein Limit hinaus. Ist das so? Oder hat Paulus im Heiligen Geist geredet und geschrieben? Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Und wenn alle in Korinth das sollten, dann auch alle in Galatien und alle in Ephesus und alle in Kolosser. Oder? Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. So wie kann dann jemand kommen und sagen, ich brauche das nicht? Die einzige Erklärung, die mir einfällt, ein stolzer, ungebrochener, unabhängiger Mensch, der seiner eigenen Weisheit folgt und sich nicht Gott unterordnen will. Das ist meine einzige Erklärung. Und deswegen brauchen diese Menschen eine liebevolle Konfrontation. Wann wirst du dich der Herrschaft Christi unterstellen? Wann wirst du aufhören, ein Christsein zu suchen, was nicht mit der Bibel übereinstimmt? Und es gibt keinen Plan B für diese Leute. Ja, dann machen wir eine evangelikale Gemeinde. Wo ist das in der Bibel? Ohne Sprachengebet, ohne eine Beziehung zum Heiligen Geist, ohne dass ich ihn persönlich kennenlerne, kann es niemals geschehen, wovon Jesus gesprochen hat. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Wenn da ein Lehrer ist und du nie seine Vorlesungen besuchst, du nie verstehst, was der eigentlich will, dich nie mit dem beschäftigst, was ihn bewegt, wie willst du lernen? Ich weiß, dass das von vielen als überheblich, als arrogant abgetan wird und dann kommen die Argumente, ja, Millionen von Christen können ja nicht irren. Doch, sie können. Und die Kirchengeschichte zeigt, dass die Mehrheit der Gläubigen immer auf dem falschen Weg war. Das ist die eine große Lektion aus der Kirchengeschichte. Das ist die Lektion von Israel. Die Mehrheit der gläubigen Leute waren verkehrt unterwegs. 2 Millionen oder 1,5 Millionen werden aus Ägypten gerettet und 2 haben Gott treu nachgefolgt, Josua und Kaleb. 2 von 1,5 oder vielleicht sogar 2 Millionen. So sagt nicht, ja, die Mehrheit kann nicht irren. Doch, die kann und die tut es auch. Gestern haben wir da diskutiert mit Pastor. Ja, und dann kam dieses Argument, ja, sind die denn alle verkehrt, die eine Gemeinde machen mit Pastor? Ja. Ja. Es gibt keine Gemeinde im Neuen Testament, die von einem Pastor geleitet wird. Nirgendwo. Es war nie der Plan. Es ist außerhalb des Willens Gottes und es bringt viele, viele Nachteile. Die biblische Ordnung ist ein Team von Männern, die ältesten Aufgabe übernehmen als Hirten für die Gemeinde, als geistliche Aufseher. Das ist biblischer Standard. Und mit großer Selbstverständlichkeit tun Millionen von Christen auf der ganzen Welt etwas, was nicht in der Bibel steht. Was beweist das? Dass man auch anders kann? Nein, es beweist, dass man sagen kann, Jesus ist mein Herr und kümmert sich einen Dreck um dieses Buch, das beweist es. Man kann gläubig sein und trotzdem dieses Buch ignorieren. Hallo.